Ich sehe, Sie und euch alle begrüßen zu können zu der neuen Folge von Leaders in Learning. Heute mit einem ganz besonderen Thema und mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße sehr herzlich unseren geschätzten und lieben Kooperationspartner, Herrn Alexander Lahne. Können Sie sich bitte vorstellen und kurz Ihren beruflichen Werdegang schildern?
Ja, hallo Herr Rüdiger, ich grüße Sie und danke Ihnen für die Einladung. Das mache ich natürlich sehr gern. Hauptberuflich leite ich in einem großen bayerischen Jobcenter in einer Optionskommune, nicht in einer gemeinsamen Einrichtung, das Sachgebiet Recht im SGB II mit 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ganz tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, und nebenher gebe ich seit Jahren schon meine Seminare zu verschiedenen Themen des SGB II und des SGB X. Vor Corona viel gereist, während Corona überwiegend ja eigentlich fast ausschließlich hinter der Kamera verschwunden, jetzt wieder rausgekommen und wieder am Reisen sozusagen. Und ja, und seit Jahren schreibe ich nebenher Fachliteratur, vor allem SGB II, bisschen SGB X auch. Und ich muss sagen, dass ich zurzeit so viel schreibe wie noch nie. Eigentlich habe ich das Gefühl, ständig ein Schreibprojekt am Arbeiten zu haben oder aktuell zu haben. Und ich muss Ihnen sagen, da ist auch das Bürgergeld dran schuld, weil mich das zu verschiedenen Themenbereichen regelrecht getriggert oder angestachelt hat. Ja, so sieht das aus.
Ja, großartig. Dazu kommen wir auch gleich noch. Sie sind Jurist, ne? Was war eigentlich der Auslöser? Warum sind Sie eigentlich Jurist geworden?
Oh, sehen Sie mal, ich bin ja jetzt schon 50 Jahre alt und die Entscheidung, die liegt schon so lange zurück. Und ich bin ja im Osten Deutschlands geboren worden und aufgewachsen und mitten in diese spannende Wendezeit reingeraten. Und auf einmal taten sich da wahnsinnig viele Möglichkeiten auf, die es vorher so gar nicht gab. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich da auch so ein bisschen meinen Eltern vertraut habe damals, so als ganz junger Mensch. Und die meinten, das wäre was für dich. Mein Kopf war so voll mit allen möglichen Möglichkeiten, die es da so gab. Und habe gesagt, okay, ich kann es ja mal versuchen. Und offensichtlich hat es funktioniert. Sie hatten wohl recht.
Ja, aber und wie sind Sie dann als Jurist im Bereich der Arbeitsverwaltung, würde ich mal sagen, also insbesondere zum Jobcenter gekommen? Ich weiß, dass Sie vorher auch bei der BA waren, ne?
Ja, ich war vorher bei der BA. Ich war eigentlich lange bei der BA. Also ich bin, was den Bereich SGB II angeht, könnte man sagen, eigentlich auch von Anfang an dabei. Da bin ich im Jahr 2006 dazugekommen. 2005 ist ja praktisch das SGB II aus der Taufe gehoben worden. Und das hat dann mit einem Ortswechsel zu tun. Ich bin damals nach Hamburg gezogen und im Bereich SGB II untergekommen, in einem Jobcenter in der Nähe Hamburgs. Und das war eigentlich so ein persönliches Gesamtpaket. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich dieses Rechtsgebiet deswegen so interessiert, weil hier wirklich zwei ganz schwere Sachen links und rechts in der Waagschale liegen. Also einmal natürlich die Absicherung, Menschen die Grundsicherung zu gewähren und auf der anderen Seite die Tatsache, dass es sich um steuerfinanzierte Leistung handelt. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Also ich fand, das SGB II ist ein Gesetz, was man könnte jetzt sagen, vielleicht im Vergleich zum BGB oder so, ne, zu diesem Wälzer, da ist das SGB II recht überschaubar. Aber die Probleme gehen sehr in die Tiefe. Sie lassen viel Raum für oder dürfen sogar Herleitungen, Abwägungen. Wir brauchen viele Urteile, um Klarheit zu schaffen. Und das fand ich einfach spannend und bin dabei geblieben. Ja, so sieht's aus.
Ja, jetzt hat das Bürgergeld, die Diskussion über das Bürgergeld, will ich mal sagen, hat ja verschiedene Facetten, ne? Hat die ganze Republik bewegt, haben wir ja mitbekommen.
Absolut,
Eine große politische, ein Ringen, ein politisches Ringen, muss man ja tatsächlich fragen. Wann sind Sie das erste Mal damit in Berührung gekommen?
Das erste Mal in Berührung gekommen, so dass es mich wirklich getroffen hat. Das war, als eine sehr geschätzte Kollegin von mir aus einem anderen Jobcenter, hallo Claudia, wir haben so über die ersten Pläne uns ausgetauscht und dann sagte sie, oh, da kommt ja dieser Kooperationsplan statt der Eingliederungsvereinbarung. Und das hat mich deswegen so getroffen, weil die Eingliederungsvereinbarung schon lange ein Interessenschwerpunkt von mir war. Also ich habe da seit 2008 begleite ich da oder bearbeite ich die Kommentierung, also in einem juristischen Kommentar zum SGB II, der Paragraph 15, da eine meiner Hausnummern. Und eine der wenigen, aber eine sehr intensive Hausnummer. Und da dachte ich so, Gott, jetzt wird die Eingliederungsvereinbarung abgeschafft, jetzt kommt da was Neues, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Aber das war so hat das dann doch, ne, so Gott sei Dank. Aber ich war schon so ein bisschen, dass ich dachte, ich habe da ja, schauen Sie mal, das sind ja 18, fast 15 Jahre da diese Kommentierung anwachsen lassen, dieses Werk anwachsen lassen. Und ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, dass ich sage, ist das dann alles weg und müssen wir uns jetzt komplett auf was Neues einstellen, weil ich natürlich durch diese Kommentierung über die Jahre hinweg auch beobachten konnte oder begleitet habe, wie sich in den Jobcentern bei den Praktikerinnen und bei den Praktikern zu dieser Eingliederungsvereinbarung eine Praxis rausgebildet hat, ne? Also die immer weiter gewachsen ist, die durch entsprechende Urteile immer weiter konkretisiert wurde. Und ich dachte, so wird das jetzt alles über den Haufen geworfen. Was bedeutet das für uns alle, ne? Und ja, das war so, Sie merken, was Sie bei mir da hervorrufen, wenn ich da mich an diesen Moment erinnere. Das war so ein bisschen so die erste tiefergehende
So,
Erfahrung.
jetzt liegt ja das gesamte Bürgergeldgesetz vor.
Ja.
Wir nehmen, das können wir jetzt mal sagen, wir nehmen Ende Juni auf, das heißt zum Ende der nächsten Woche
Jawohl.
tritt dann die sozusagen die nächste und letzte Stufe in Kraft. Jetzt gibt es auch sozusagen die Hinweise der BA dazu. Aber wenn Sie jetzt auch für diejenigen, die jetzt nicht nur in Jobcentern sind, sondern auch die Stammhörer, will ich mal sagen, dieses Podcast, wenn Sie das gesamte Bürgergeldgesetz oder die Regelung beurteilen würden, also machen Sie nochmal sowas sozusagen, was ist das Tolle dabei? Was ist gut gelungen? Was ist ein Schritt nach vorne?
Sie merken, dass ich da ein bisschen länger überlegen muss, ne?
Gute.
Denn jetzt so, gut, man schreibt sich natürlich auf die Fahnen, wenn man in die Vermittlungsbereiche der Jobcenter reinschaut, oh, ne, dann war so dieser Schlachtruf, der Vermittlungsvorrang wird abgeschafft und die Praktiker und Praktikerinnen reden jetzt schon so darüber, dass es ja so, ne, wie das klingt, so drastisch jetzt nicht unbedingt ist. Es ist natürlich so, dass das mittel- und langfristige Denken in der Arbeit der Integrationsfachkräfte in den Mittelpunkt gerückt wird, dass einem abgeschlossenen Berufsabschluss ein überragender Stellenwert eingeräumt wird. Aber es ist so, ich habe ja auch gerade seit dem letzten Herbst wahnsinnig viele Bürgergeldseminare gegeben und bin dadurch mit so viel wieder mal, ne, das komme ich durch meine Seminare sowieso, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von verschiedensten Jobcentern in Kontakt gekommen. Und viele, viele haben gesagt, ja, ich habe eigentlich schon immer so gearbeitet, ne? Also ich hatte immer schon diesen längerfristigen Blick auf die Sache und deswegen für diejenigen, die das vielleicht immer schon so gemacht haben, so kam Rückmeldung, dass gesagt wurde, ich fühle mich da jetzt einfach wirklich auch sicherer noch in meiner Arbeitsweise, weil sie jetzt gesetzlich praktisch auch abgesegnet ist, könnte man sagen. Und ja, währenddessen wenn ich in die Arbeit der Leistungsabteilung schaue, also dann mir nicht auch nicht sehr schnell einfällt, was da jetzt so ja, was da jetzt so von Vorteil sein soll, zumal ja in der Leistungsabteilung man auf eine funktionierende Software angewiesen ist. Ich denke da jetzt an die zum 1.7. in Kraft treten Änderungen bei der Einkommensberechnung, bei der Berechnung des anzurechnenden Einkommens. Schwierig. Also schon eher tendenziell schwierig. Und dazu kommt natürlich auch, dass seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sich die Fallzahlen schlagartig erhöht haben, in vielen Jobcentern, nicht in allen, aber in vielen Jobcentern, dass diese wahnsinnige Digitalisierungswelle, die da rollt, ja, es momentan generell nicht einfach macht.
Nee, ich meine, es ist jetzt nicht so neu, ne, dass ein politisches Gesetz jetzt nicht unbedingt etwas ganz Neues macht, sondern eine Praxis nochmals sozusagen beschreibt. Ne? Das, also wir hören es tatsächlich auch von relativ vielen Jobcentern, sagen Beratung auf Augenhöhe, das ist für uns überhaupt nichts Neues, das war schon immer unser
Eben, genau.
Ansatz zum Beispiel. Wo sehen Sie denn gerade tatsächlich die größten Herausforderungen in der Praxis der Jobcenter, in der
Ja.
Umsetzung?
Also da hilft es natürlich erstmal bei der Beantwortung der Frage, sich zu vergegenwärtigen, dass die Jobcenter sich eben in diese beiden großen Bereiche aufteilen. Und eigentlich muss man jede Frage doppelt beantworten, einmal für die Leistungsstellen und einmal für die Vermittlung. Und ja, in den Leistungsstellen sehe ich, wie gesagt, also die Einkommens, wie wird das Einkommen jetzt berechnet? Kann ich es überhaupt berechnen? Stehen mir die technischen Mittel zur Verfügung? Sind die technischen Mittel schon so ausgereift, dass das funktioniert? Und dann denke ich natürlich auch an diese sehr, sehr, sehr jetzt schon höchst umstrittenen Karenzzeiten, ne? Was ja bedeutet, dass ich, die gelten ja schon ab dem 1.1., dass jetzt praktisch jede Wohnung ein Jahr lang als angemessen gilt, mit der Folge, dass eben die entsprechenden Mieten zu übernehmen sind, mit einigen Einschränkungen, die aus dem Gesetz folgen. Aber das ist ja so der Grundsatz oder das Vermögen, im Vermögen die Karenzzeiten, das für ein Jahr höhere gut für eine Person in der Bedarfsgemeinschaft, aber man rechnet zum Schluss ja alle zusammen, dass da eben erhöhte Freibeträge gelten. Und die Schwierigkeit hier bei diesen Karenzzeiten ist, wie sieht es aus, wenn die Anzahl der Köpfe der Personen in einer Bedarfsgemeinschaft sich verändert? Ne? Also das ist ein ganz schwieriges Thema und das sind so eigentlich so die Punkte, die ich in den Leistungsstellen sehe und in den Vermittlungsstellen. Ist es, glaube ich, schon im Wesentlichen diese Umstellung auf den Kooperationsplan? Vielleicht ist es wirklich umso komplizierter, weil einige Sachen aus alter Verwaltungspraxis übernommen werden können, einige neue aber dazukommen, die wirklich reingrätschen in die Sache. Ja, und auch so hießen sie ja bislang Sanktionen, ne, die so ein bisschen brachlagen, auch wegen der Corona-Krise, wegen der Pandemie und weil man irgendwie nicht so richtig wusste, wie geht man jetzt da mit diesem berühmten Urteil aus dem November 2019 um, das das Bundesverfassungsgericht erlassen hat. Also wie stellt man das eigentlich jetzt so mal auf neue Beine? Und das läuft gerade so ein bisschen wieder an, aber ja, das ist so ein bisschen, ich glaube,
Leistungsminderungen, ne? Okay.
Leistungsminderung, genau, die Sanktion 2.0. Leistungsminderung, richtig.
Sanktion 2.0, ja, genau. Wunderbar. Ja, spannend. Sie haben ja viel Einblick in viele verschiedene Jobcenter.
Ja,
Sie gelten ja als der erfolgreichste Trainer und Dozent im Bereich der Jobcenter für die rechtlichen Fragen und überall, wo wir
Wo haben
sozusagen.
Sie das denn her?
Wir haben ja auch Kontakte zu einigen Jobcentern und hören eigentlich immer nur diese Kommentare und Gutes. Was macht eigentlich eine gute Qualifizierung aus?
Ja, da kann ich ja jetzt nur, das kann ich ja nicht objektiv beantworten, ne? Also das kann ich ja jetzt nur so beantworten, dass ich hoffe, dass der Weg, den ich da so als Dozent eingeschlagen habe vor Jahren, auch Freude bringt, nicht nur Wissen bringt, sondern auch Freude bringt. Und ich glaube, erstens ist es wahnsinnig wichtig, nicht nur einen Vortrag zu halten, sondern Seminare so zu konzipieren, dass man wirklich in den Austausch tritt. Und ich sage bewusst nicht nur treten kann oder könnte, sondern wirklich tritt. Ich gebe keine PowerPoint-Präsentation, habe ich noch nie gemacht. Also ich finde die selber ermüdend. Also wieder, wenn ich da einer zuschaue und geben erst, ja, das ist sowieso nicht in meinem Angebot sozusagen dabei. Und ich glaube, es geht auch darum, authentisch zu sein, dahingehend, dass man die Dinge anspricht, wie sie sind. Und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer am Anfang des Seminars ein bisschen abholt und vielleicht, man könnte sogar sagen, dass ich sage, wir sind einer von euch oder wir sind alle gemeinsam, wir sind letztendlich Kollegen und Kolleginnen und Kollegen sozusagen. Und ich glaube, das ist ganz gut, ne? Also wenn die Hörerinnen und Hörer dann merken, oh, das ist einer von uns, das ist einer, der selber in der Praxis eines Jobcenters drinsteckt und ja, glaube.
Kommentieren können. Wenn wir über Ihre Tätigkeiten als Dozent sprechen, fällt Ihnen eine Situation ein, wo Sie tatsächlich gesagt haben, ach, das, was ich dort geschult habe, hat einen unmittelbaren Ausfluss auf eine verbesserte Praxis oder sagen wir mal, oder vielleicht auch auf der Ebene der Person, dass sie irgendjemand aus einer sozusagen ein Weg aus einer Situation gewiesen haben.
Ja, es ist so, dass ich so ein paar Momente hatte, die mich persönlich schon ermuntert haben, muss ich sagen, auch gefreut haben, wenn ich beispielsweise mir rechtliche Sachen hergeleitet habe und dann liest man irgendwann später vielleicht ein Urteil oder man liest sogar was in den fachlichen Hinweisen der BA oder man hört etwas von Mitarbeitern aus gemeinsamen Einrichtungen, die sagen, unser Fachprogramm Verbis heißt das ja, das Fachprogramm für die Vermittler. Ja, da gibt es jetzt sowas, ne, was diesen Gedanken umsetzt. Dann freue ich mich natürlich. Ich habe gleichzeitig immer so ein bisschen Schiss, dass ich so denke, denkt jetzt jemand, ich habe irgendwie abgekupfert oder so. Nein, aber ich gehe ja immer sicher und kann alles beweisen. Das sind so Sachen, wo ich, da freut man sich natürlich. Ne? Wenn man sagt, das, was ich da unterrichtet habe oder vielleicht hergeleitet habe, das trifft man irgendwo später in einem ähnlichen Gedankengang wieder und man fühlt sich dann bestätigt und ist froh, dass man Sachen richtig gemacht hat.
Ja, jetzt kommen wir mal zu den Gemeinsamkeiten, ne? So, weil Sie haben ja eine lange, lange Erfahrung in der Qualifizierung und der Arbeit mit Jobcentern und mit den Mitarbeitenden der Jobcenter. Und wir kommen ja mit gar nicht so einer langen Historie, aber auch sehr stark aus der Qualifizierung der Jobcenter. Sie machen das sehr fachspezifisch, juristisch, sozusagen mit ihrer Person. Und wir haben ja den Weg gewählt, das zu gamifizieren. Eine moderne Art des Lernens zu machen. Wir haben das Produkt, was es im Moment gibt zum Bürgergeld, das haben wir schon in Kooperation gemacht. Das wir haben entwickelt. Sie haben drüber geschaut, dass wir da nicht zu viel Falsches drin haben und haben uns als fachliche Advisor, will ich mal sagen, begleitet. Aber erstmal herzlichen Dank. Und jetzt machen wir was Neues. Jetzt bringen wir tatsächlich Teile, die uns ausmachen und Teile, die Sie ausmachen, zusammen. Ja, das kann man jetzt schon sagen. Also, das ist also die Qualifizierung, die jetzt entstehen wird zum Thema Kooperationsplan, beinhaltet die klassischen Elemente von Talent Digital mit gamifizierten Übungen zu diesem Thema und mit Vorträgen von Ihnen.
Ja, ich musste
Ja.
gerade lachen, weil ich habe im ersten Moment gedacht, Sie wollen mich jetzt wieder mit irgendwas überraschen, weil Sie sagen, wir machen jetzt was Neues. Ich dachte, Sie haben sich jetzt ein Spiel vorbereitet oder sowas. Jetzt weiß ich, worauf Sie hinaus wollen auf unser neues Projekt. Alles klar, okay.
Genau. Genau. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Meine Gedanken sind dazu eigentlich dieselben wie bei unserem ersten Projekt. Wir haben gesagt, das Gamifizieren, schönes Wort, muss man klar abspeichern. Mir gefällt es deswegen so gut, was wir machen, weil Wissen auf ein bisschen, ja, so ungewöhnliche Art vielleicht nicht mehr, aber nicht ganz auf dem klassischen Weg vermittelt wird. Und ich sehe meine Aufgaben nicht nur als Dozent, auch bei uns im Amt. Was ist ein Jurist im Amt? Ich finde eine Art Übersetzer. Ja, da sagt also, ich nehme die rechtlichen Vorschriften her und übersetze die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verfahrensabläufe. Ne? Also das meine ich mit diesem Übersetzen. Und deswegen war mir das schon immer ein Anliegen, Sachen auch mal anders zu machen. Ne? Und deswegen fand ich das ganz, ganz spannend und habe ja sofort, als Ihr erstes Angebot kam, sozusagen zugeschnappt und hatte großen Spaß daran und bin jetzt wahnsinnig gespannt, wie das mit unseren Lernvideos wird. Und ja,
Ja.
ich find das klasse.
Wenn Sie schon mal vielleicht, also Sie haben ja schon eine Gliederung entwickelt.
Das Drehbuch steht. Jawohl.
Drehbuch steht, können Sie vielleicht einen kleinen Teaser geben? Also wir können schon mal sagen, es werden 11 Episoden, ne?
So ist es. Es werden 11 Episoden, richtig?
Ja.
Ja, es geht im Wesentlichen ja um unseren neuen, es geht um unseren neuen Kooperationsplan, zu dem ich ja 11 Episoden, 11 Kapitel könnte man sagen. Und zu jedem wollen wir ja einen kleinen Film. Das soll ja nicht länger als 2 bis 5 Minuten gehen, ne? Und wir wollen ja auch dahin gehen, dass man sagt, man muss die auch nicht hintereinander weg angucken, weil ich kenne ja selber so E-Learning-Sachen, ne? Und dann liest man, oh Gott, hier muss ich jetzt eine Stunde lang irgendwas machen und dann schiebt man das vor sich her und so. Kennen wir ja alle. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen da so wie so ein Adventskalender, ne? So kleine Pakete, die man einzeln rausnehmen kann. Und das sind diese 11 Themen, 11 Kapitel, 11 kleinen Filme und da der Kooperationsplan ja der direkte Nachfolger der klassischen Eingliederungsvereinbarung ist, möchte ich das eben erstmal auch einleiten und nochmal so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie war das eigentlich mit der Eingliederungsvereinbarung? Und dann den Übergang zum Kooperationsplan finden. Und ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie jetzt noch von mir hören wollen, hier so
Gar nichts.
verraten im Vorfeld.
Genau, ne? Also es wird dann zu all diesen 11 Kapiteln wird das eben auch dann eine simulierte Szene aus einem Jobcenter geben, die sich damit beschäftigt. Und nach ihren Lehrvideos die Möglichkeit für die Nutzenden, so heißt es ja heute, zu überprüfen, ob man das verstanden hat. Und dann hat man sozusagen sie mit ihrer Expertise und gleichzeitig die Möglichkeit, eine Simulation zu spielen und zu überprüfen, ob man das alles verstanden hat. Das ist für uns auch Neuland. Wir freuen uns auch sehr darauf, dass wir so etwas mit Ihnen machen. Vielleicht zum Schluss letzte Frage: Was können wir den Nutzerinnen und Nutzern versprechen? Was werden sie mitnehmen oder was werden sie hoffentlich gelernt haben, wenn sie da sozusagen unsere Qualifizierung genossen haben?
Also mir ist es immer ein großes Anliegen, ob das jetzt in Seminaren ist, ob das in der Arbeit mit meinem Team ist, ob das in der Arbeit mit dem ganzen Haus ist, Sachen zu vereinfachen. Also erstmal runterzubrechen und auch mal rauszustellen, was sind wirklich jetzt die Basics oder die Kernelemente, was sind jetzt die Dinge, die ich unbedingt beherrschen muss, also was geht nicht ohne. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das so ankommt und wenn man praktisch eine Art Gerüst mitnimmt, also was sich aus den einzelnen Themen dann so zusammensetzt oder was man aufeinander baut und sagt, aha, das ist praktisch so. Ja, mir fällt immer dieses Wort des Gerüstes ein. Also ich erinnere mich selber, als ich da meine erstes und zweites Staatsexamen und wie habe ich gelernt? Also ich habe dann sehr, sehr viel, was so Klagearten und so eine Sachen angeht, mir auch Schemata eingeprägt, also die ich wirklich dann auswendig runterbeten konnte. Und dann fiel es mir umso leichter, mich dem jeweiligen Sachverhalt auseinanderzusetzen, der vielleicht auch Prüfungsfall war, wenn ich mir ganz sicher war und wusste, aha, das ist so das Kerngerüst. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, ne? Also man sagt, okay, ich gehe heraus aus diesen kleinen Kapiteln und ich fühle mich jetzt einfach sicherer, wenn es auch schon sicherer ist, das wäre ja schon toll. Und habe das Gefühl, der Kooperationsplan ist jetzt doch ein Bekannter von mir geworden, so ein bisschen. So.
Das ist ein schönes Lernziel. Ja, Herr Lahn, wir sind mit den Inhalten sozusagen durch. Wir haben natürlich die 20 Minuten nicht ganz eingehalten, das war mir aber eigentlich vorher schon klar. Das war sehr interessant. Wir schließen aber gerne immer mit persönlichen Fragen, mit zwei persönlichen Fragen. Meine erste persönliche Frage an Sie wäre: Worauf freuen Sie sich in diesem Sommer?
Worauf ich mich in diesem Sommer freue, ist eigentlich ganz ehrlich der August, weil ab da werde ich ein kleines bisschen wieder runterfahren, weil ich seit September, ich habe letztens mal gesagt, ich habe das Gefühl, ich mache seit Monaten nichts anderes als natürlich meine Arbeit im Amt, ganz klar, und dann mal schlafen und dann irgendwas, was mit Bürgergeld zu tun hat, obwohl ich das auch für meine Arbeit im Amt mache. Also kann man es eigentlich so runterbrechen. Ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf, ein bisschen wieder runterzufahren, bin ich ganz ehrlich. Weil ich aber auch das Gefühl habe, ich kann das mit ganz gutem Gewissen machen, weil ich habe mich schon sehr von diesen Bürgergeldneuerungen vereinnahmen lassen in der letzten Zeit.
wovon viele Leute profitieren tatsächlich. Ja, und unsere traditionell letzte Frage in diesem Podcast heißt: Wie ist Ihre Meinung? Gibt es Leben außerhalb der Erde?
Das ist ja, also das ist ja alles so überraschend, was Sie mir hier. Das ist die überraschendste Frage heute. Ich meine ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Leben, also dass wir das, wie kann ich das ausdrücken, mit unseren Sinnen gar nicht wahrnehmen können. Dass es also ein wahnsinnig großes Ding ist, was irgendwie lebt oder einst, was so winzig klein ist, dass wir das mit unseren Mitteln gar nicht erfassen können, dass sich vielleicht so langsam bewegt in Tausenden von Jahren, ein ganz kleines bisschen. Also, da habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, weil wir gehen ja immer so davon aus, Leben bedeutet das, was wir so Lebewesen, wie wir sie kennen. Vielleicht ist es ja so eine Art Stein, der sich in einer Million Jahre irgendwie ein ganz kleines bisschen nur, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dazu ist das, ich denke, dazu ist irgendwie dieses All so riesengroß, als dann, dass da nichts mehr sein kann. So, klang das jetzt sehr blöd?
Überhaupt nicht. Ich
Okay.
danke Ihnen sehr für dieses ganz wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Rüdiger. Vielen Dank und bis bald.